Herzlich willkommen in der Erlösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 26. August 2007. Es ist die zweite Predigt in der Reihe um die Wiederkunft Jesu Christi. Es spricht Pastor in Rente Johannes Riedinger.
Das Wort, das ja über diesem Predigtgottesdienst steht, will ich noch einmal lesen. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Das Thema über diesen drei Gottesdiensten ist ja nun die Wiederkunft des Herrn. Und dieses Wort, es ist ja das Schlusswort des ersten Thessalonicher Briefs, das bezieht sich nun ganz bewusst auf die Ankunft unseres Herrn, dass ihr untadelig seid für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Darauf müssen wir uns also einstellen. Und das Thema, worauf es ankommt, wenn der Herr kommt für uns, die Seinen, das ist nun eben dieses, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Ich möchte das Wort heilige euch ersetzen durch das Wort durchdringe euch. Er aber, der Gott des Friedens, durchdringe euch durch und durch. Und so sind wir nun hier in einer besonderen Weise daraufhin angesprochen, dass es darauf ankommt, dass unser ganzes Leben, und zwar nach Leib, Seele und Geist, nun wirklich erfüllt und durchdrungen ist von dem Gott des Friedens. Im Alten Testament finden wir ja nun ein Beispiel, das uns in besonderer Weise sagen kann, worauf es ankommt. Es ist das Wort, das wir schon in der alttestamentlichen Lesung gehört haben. Hier heißt es: So kamen sie, nämlich Israel, unter die Heiden und versprengt in die Länder. Und sie kamen, wohin sie auch kamen, und entheiligten meinen heiligen Namen. Das ist der große Vorwurf, den hier Gott seinem Volk sagt, wohin ihr auch gekommen seid, da habt ihr meinen Namen, meinen heiligen Namen entheiligt vor allen Völkern. Ich möchte das direkt beziehen auf uns, auf die christliche Gemeinde. Und zwar, wir haben den Zusammenhang wohl in der neutestamentlichen Lesung in Johannes 17 gelesen. Ich will es noch einmal hier im Ausschnitt lesen, was Jesus den Vater bittet für seine Gemeinde. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wenn ich dieses Wort nun auf die Situation der Gemeinde, vielleicht darf ich es umfassend sagen, im Blick auf die Kirche Christi nun beziehe, dann ist es dann nicht so, dass man hier auch das hören kann, was Gott seinem Volk Israel sagt. Wohin ihr auch gekommen seid, ihr habt meinen großen Namen entheiligt. Nämlich, wenn ich sehe, die ganze Zersplitterung der Gemeinde, der Kirche Christi, das Wiedereinander, dann ist es doch so, dass man zutiefst betroffen ist. Angesichts dieses Wortes, wo es so ausgedrückt wird, dass wohin sie auch kommen, dieses, dass sie in mir eins seien und ich in ihnen, da kann man nur sagen, Herr, erbarm dich über uns. Wenn du kommst, und es mag sehr schnell sein, zu seiner Gemeinde, dann in diesem Zustand. So möchte ich deutlich machen, wie wir unmittelbar betroffen sind von dem, was hier nun gesagt ist. Er durchdringe euch nach Geist, Seele und Leib, dass Christus offenbar werde in uns, durch uns, in der Welt und die Welt glauben kann. Die Welt kann nicht glauben angesichts dieser unserer Situation. Und da wollen wir nun eben gerade aus diesem Wort in Hesekiel 36 es deutlicher noch sehen, worauf es ankommt. Das Herz, das ist ja auch hier nun angesprochen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das steinerne Herz. Es ist das Herz, das nicht durchdrungen werden kann von Gottes Geist, von Gottes Liebe, von Gottes Leben. Es ist nämlich das ich-besetzte Herz. Von Natur aus haben wir alle dieses unempfindliche Herz, weil es ganz und gar auf sich selbst ausgerichtet ist. Überdenken wir doch einmal unser Leben. Ist es nicht so, dass bei allem, was wir nun auch tun und leben und so weiter, immer wieder das Ja und ich, was habe ich davon? In allem haben wir diese Ich-Zentrierung. Und wir können uns darauf nun einmal prüfen. Das ist unser steinernes Herz, ich besetzt. Und das will Gott herausnehmen und uns wirklich ein neues Herz schenken, das nun auf ihn ausgerichtet ist. Und nehmen wir noch einmal das Bild von dem Stein. Einen Stein könnt ihr ins Wasser legen, ganz gleich welches Wasser, heiß oder kalt und so weiter. Es wird immer nur an der Oberfläche nass sein. wenn ihr es herausnehmt und einige Augenblicke in die Sonne legt, dann ist alles weg. Und dieses eben wirklich von Gott nicht erreichbare Herz, das muss erneuert werden. Und das ist ja nun eben schon damit gegeben, wenn wir von der Wiedergeburt reden. Wir haben es ja aus dem Gespräch Jesu mit Nikodemus am letzten Sonntag doch auch deutlich gemacht. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Und da ist es nun so, dass wir, wenn wir diese Gnade erleben, nämlich wiedergeboren aus Wasser und Geist, dass damit auch der ganz neue Ansatz des Herzens gegeben ist. Aber nun kommt es darauf an, dass dieses Herz ständig im Blutstrom, im Lebensstrom Christi ist, in seinem Geist und seinem Wort. Und dass es immer wieder durchdrungen wird. Das Herz ist doch die Lebensmitte. Alle Funktionen unseres Lebens sind irgendwie mit dem Herzen nun irgendwie in der Verbindung, in der Beziehung. Diese Lebensmitte in uns. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln, meine Rechte halten und danach tun. Da ist doch alles zusammengefasst, was wir nötig haben. Und so ist dieses Wort vom neuen Herzen gestellt unter dieses, das Gott hier sagt, ich will. Und das ist für mich das Entscheidende hier. Dass da Gott sagt, ich will das tun. Und wir dürfen jetzt wirklich auch das ganz persönlich hören. Er will mit unserem Leben wirklich etwas ganz Neues machen und beginnen wirklich in dem, dass unser Herz erneuert wird. Und ich nehme schon hier den Zusammenhang von Römer 5. Sie kennen vielleicht diese Passage von Vers 1 an, wo es nun heißt, nun wir denn sind gerecht geworden, durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott, stehen in der Gnade, die uns gegeben ist. Und dieses schließt dann mit dem 5. Vers, wo es heißt, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Da heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Das dürfen wir verbinden mit dem, dass eben es nun wirklich heißt, ich will das tun. Gottes Werk an uns. So erfahren wir dann, dass eben sich wirklich das erfüllt. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln, meine Rechte halten und danach tun. Da sind wir jetzt also wieder bei dem Wort im 1. Thessalonicher Brief, das ich noch einmal lese. Er aber, der Gott des Friedens, durchdringe euch durch und durch und bewahre euren Geist, ganz Seele und Leib unversehrt, untadelig auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Nun darf ich aber wenigstens kurz noch über diese Erneuerungsarbeit Gottes zu sprechen kommen, das Wirken des Geistes Gottes in uns, in der Ganzheit unseres Lebens. Es ist ja so, wenn wir Menschen von dieser Dreiheit, von Leib, Seele und Geist reden, dann hat es in der Regel die Reihenfolge: Leib, Seele und Geist. Denn mit dem Leib sind wir ja nun überhaupt Menschen in dieser Welt geworden. Ohne den Leib gibt es kein Dasein in dieser Welt. Und so verstehen wir das auch. Wir sind mit dem Leib nun eben in der Welt. Wir handeln, wir denken, wir reden in diesem Leibe. Und deshalb nimmt also der Leib eine solche zentrale Stellung in unserem Leben ein. Wenn wir aber jetzt hören aus unserem Text heraus, da ist die Reihenfolge gerade umgekehrt. Er bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt. Da ist also der Ansatzpunkt der Geist. Und es kann ja gar nicht anders sein, von innen heraus muss unser Leben erneuert werden. Es wird dann durch das andere weitergehen, aber es geht darum, dass wirklich der Geist Gottes in uns, in unserem Geist wohnt. Ich nehme nur zwei Worte dazu. Da heißt es in Römer 8 ganz deutlich: Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Da wird es also deutlich, wo die Brücke ist zwischen dem Geist Gottes und dem Menschengeist. Der Geist Gottes bezeugt unserem Geist, dass wir sagen dürfen: Ja, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Mensch, der wirklich von Gott her erfasst ist, im Innersten. So ist also hier diese Seite angesprochen, dass der Geist Gottes unserem Geist Zeugnis gibt. Aber noch ein anderes Wort dazu, nämlich der Vers 14, welche der Geist Gottes leitet oder treibt, wie es Luther sagt, die sind Gottes Kinder. Da wird also deutlich, wie dieser Geist nicht nur unserem Geist das Zeugnis gibt, dass wir sagen können: Ja, ich bin wiedergeboren, ich bin ein neuer Mensch, von Gott hergegeben, sondern dass dieser Geist auch unmittelbar hineinwirkt in unser ganzes Denken und Leben, welche der Geist Gottes leitet, auf mancherlei Weise, geheimnisvoll manches Mal. Wir haben es vielleicht alle schon einmal erlebt, dass wir unmittelbar von irgendeinem Gedanken erfasst worden sind: Tu jetzt das, oder das ist dir jetzt gegeben. Das ist aus Anregung des Geistes. Mir ist in der Geschichte des Greisen Simeon, die Sie ja wohl alle kennen, der dort im Tempel nun Jesus auf die Arme nimmt. Bei ihm heißt es, er kam aus Anregen des Geistes in den Tempel. Es war nicht seine Gebetszeit, wo er eben einfach nun zum Tempel ging, sondern aus Anregen des Geistes. Da ist es deutlich, wie das zu verstehen ist, nämlich, dass welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Und es ist nun die Aufgabe des Heiligen Geistes, so unser Leben zu durchdringen, vom Geist her. Es geht weiter. Unser Geist samt Seele. Seele ist eigentlich nur ein anderes Wort für Leben. Denn schon in der Schöpfung des Menschen heißt es, als Gott gleichsam dem Erdenbild seinen Odem einblies, da war der Mensch eine lebendige Seele, ein lebendiges Wesen. Und dieses Leben, das nun in den verschiedenen Zusammenhängen von Denken, Wollen, Empfinden, in all den Kräften, in denen wir hier leben, die erfüllt von der Kraft Gottes. Aber ich möchte in diesem Zusammenhang noch ein anderes Wort hineinnehmen, nämlich, dass der Apostel Johannes in seinem ersten Brief schreibt, Gott ist Liebe, die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ich möchte das wirklich verbinden mit diesem, eine lebendige Seele von der Liebe Gottes erfüllt. Das wurde vorher ja schon gesagt in diesem Wort. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Und da ist es wirklich so, dass schon das Ur- und Grundgebot deutlich wird. Nämlich, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit allen deinen Kräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das, was nun wirklich gemeint ist, wenn wirklich der lebendige Gott durch seinen Geist in uns Raum gewinnt, dass bei allem Denken in der Liebe, Suchen ihm, dem Herrn Jesus Christus nun, wirklich auch die Antwort des Lebens geben auf all die Liebe, mit der er uns erlöst hat. Es ist wirklich zentral, dass wir erkennen, wir werden am Ende nach der Liebe gerichtet werden. Einfach deshalb, weil Gott Liebe ist. Und deshalb können die, die in ihm und mit ihm leben, gar nicht anders, als dass sie Menschen der Liebe Gottes werden. Das möchte ich in diesem Zusammenhang zusammenfassen. Er bewahre euren Geist samt Seele und Leib. Und dann kommt der Leib auch noch dazu. Aber es wird deutlich, in der Leibhaftigkeit, da ist das alles nun im Wachsen. Das ist etwas, was wirklich Raum gewinnen muss. Aber ich möchte dieses Wort vom Leib, erfüllt, durchdrungen vom Heiligen Geist, verbinden mit dem, was Paulus in Römer 6 sagt. Wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist und ihr seid nicht euer selbst? Darum preiset Gott an eurem Leibe und an eurem Geiste. Und Da wird nun wirklich dieser sperrige Leib, der ja so ganz und gar nicht disponiert ist auf Leben aus Gott heraus, sondern, wie ich es ja vorher schon sagte, ganz zentral in der Ich-Besetzung steckt. Darum geht es also nun, dass auch unser Leib unter die Zucht des Geistes kommt. Und ich denke, wir alle empfinden, dass wir da noch einigen Nachholbedarf haben, dass da noch manches in unserem Leben wirklich verändert werden muss. Wenn wir gerade sehen, wie wir in unserer Leibhaftigkeit eben oft noch so sehr von unseren alten Vorstellungsmustern bestimmt und beherrscht sind. So, denke ich, dürfen wir es sehen, um was es hier geht. Der Gott des Friedens durchdringe euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt und untadelig auf die Ankunft unseres Herrn. Zum Schluss aber möchte ich nur noch lesen, wie Paulus in diesen Zusammenhängen nun sein eigenes Leben sieht. Ich lese deshalb aus dem Philipperbrief, was er nun für sich selber sagt. Ich möchte ihn, Christus, erkennen, die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Ich denke, es ist oft genug schon gesagt worden, dass hier nicht einfach das Wort von der Auferstehung steht, wie wir es allgemein, wir werden alle auferstehen und auferweckt werden, sondern dass hier ein Spezialausdruck genannt ist, die Ausauferstehung. Und ich kann das nicht anders verstehen als das, was Paulus eben wirklich nun auch im ersten Thessalonicher Brief nun schreibt, von dem, dass die Posaune erschallt und wir werden entrückt werden, dem Herrn entgegen in der Luft. Also dieses alles, was mit der Entrückung zusammenhängt, das verstehe ich hier bei Paulus, wenn er davon spricht, damit ich gelange zur Ausauferstehung von den Toten. Und jetzt, was er selber zu sagen hat, nicht, dass ich schon ergriffen hätte oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eines aber sage ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Da fasst das Paulus alles zusammen und sagt der Gemeinde sehr deutlich, ich bin noch nicht so weit. Ich jage ihm noch nach. Mein ganzes Bestreben geht darauf, wirklich einfach in den Zustand zu kommen, den der Herr, wenn er kommt, nun vorfinden will. Dass nur noch, dass uns deutlich wird, das ist kein Allerweltsprogramm, das schon so nebenbei noch irgendwie gegeben wird, sondern das ist nur möglich, wenn die Gnade Gottes, der Geist Gottes, die Kraft Gottes uns wirklich so verändert, dass wir, sage es noch einmal, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus werden. Amen.